Jetzt versuche ich was, was wahrscheinlich schwer wird, aber wenn ihr mitmacht, wird das funktionieren. Denkt mal kurz dran, in welcher Zeit wir aktuell sind. Denkt mal kurz dran, was in 3 Wochen ist. Ich denke, eben bei dem Quiz waren ja viele Dinge, die gläubige Menschen wissen können. Und ich glaube, das ist hier genauso. Also in 3 Wochen haben wir Ostern. Also wir sind jetzt 3 Wochen vor Ostern. 2021. Das 2021 möchte ich gerne kappen, möchte ich wegmachen. Ich möchte kurz vor Ostern, 2, 3 Wochen vor Ostern einfach mal in eure Köpfe bringen. Und versucht mal, vielleicht macht mal der eine oder andere ein Auge zu oder kriegt es auch so hin. Überlegt mal, wir wären jetzt zur Zeit Jesu in Jerusalem. Manche waren sogar schon mal da, die können das bildlich noch besser hinkriegen, aber versucht mal zu denken, wir sind jetzt knapp 30 Jahre nach Christus, nach der Zeitrechnung, der war ja um die 30 Jahre, wo das passierte, 31, 32, jetzt sind wir in Jerusalem. Passahmahl, das Passahfest steht bevor, das große Fest der Juden. Das Gedenken an den Auszug an Ägypten, an die Heilstat Gottes mit seinem Volk, das steht bevor, ist die nächsten Tage, nächsten Tagen. Die Stadt ist voll, voll mit Menschen. Da geht's ab, da ist was los. Da sind nicht nur 5 Leute, das Ding ist proper voll. In der Zeit sind wir. Jesus hat kurz vorher noch seinen Jüngern in der 3. Leidensankündigung, ich sag mal, wenn man das liest, sehr, sehr, sehr plastisch. Und wenn wir heute sagen, ja, das müssen die doch verstanden haben, was da steht, mitgeteilt, dass er in der nächsten Zeit sich hingibt, dass er verurteilt wird von seinem Volk und den Nationen, also auch durch uns, und gekreuzigt wird und am 3. Tage wieder auferstehen wird. Das hat er vorher, kurz vorher gemacht. Und dann geht's los, er zieht in Jerusalem ein. Im Vorfeld lässt er sich noch eine Eselin mit einem Füllen holen und reitet jetzt in Jerusalem ein. Ihr steht neben am Rand und da kommt er und da ist Hoscha, da ist Trubel, da werden Palmzweige hingeschmissen, die reißen sich die Kleider hin und schmeißen es auf den Boden und Halleluja, Halleluja, da kommt er, endlich. Und warum konnten die das wissen? Warum? Weil viele von denen sehr, sehr bewandert waren, auch im Alten Testament. Da gab es einen kleinen Propheten, einen Propheten Zacharja, der hat im Kapitel 9, könnt ihr nachlesen, da hat er doch tatsächlich 500 Jahre vorher geschrieben, Jubel laut Tochter Zion, jauchze Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reiten, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. 500 Jahre vorher wurde das schon gesagt. Und deswegen konnten ganz viele das wissen. Und ganz viele haben es damit auch in Verbindung gebracht. Sonst wäre der Jubel ja überhaupt nicht erklärbar gewesen. Warum ist jetzt auf einmal Hoscha hier? Und Jesus reitet auf dem Esel, auf der Eselin ein. Und was war das in Zeit? Hä? Mensch, wenn das noch dabei geblieben wäre. Wahnsinn. Kurz vor Ostern. Die Leute denken, da kommt der Halleluja, Hosianna. Und das Erste, was Jesus macht, ist, er geht in den Tempel, er geht in sein Haus, er geht ins Haus seines Vaters. Und was sieht er da? Ja, da sieht er nichts Schönes. Da sieht er, dass aus dem Haus seines Vaters, was ein Bethaus sein soll, eine Räuberhöhle gemacht wurde. Ja, die Räuberhöhle war jetzt nicht so, wie man das bei uns vielleicht so denkt, so wirklich ganz schlimme Dinge, sondern da waren Händler und die das gemacht haben, die haben Opfertiere verkauft, die haben gewechselt und im Prinzip doch alles Dinge, die ja dazugehören. Am Passafest, im Tempel, damit man die Opfer dahin bringt. Aber er sieht, was dahinter steckt. Er sieht, dass das alles von dem wegführt, was es eigentlich ist, nämlich es führt nicht zu Gott, sondern es verdeckt. Das ist eine Scheinwelt, das ist ein Glimmer im Haus Gottes. Und da wird Jesus handgreiflich, ja. Das hören wir alle, haben wir viel schon gelesen. So. Aber überlegt mal, was da passiert. Wir reden ja sonst immer von dem lieben Jesus und. Er ist auch der gerechte Jesus. Er ist der handelt, haben wir eben gesungen. Er handelt. Er handelt im Guten und im Positiven für uns, aber er handelt auch da ganz klar, wo es völlig daneben liegt. Und da lag es völlig daneben. Und dann geht er dahin und räumt erstmal den Vorhof des Tempels auf, schmeißt die Leute raus, schmeißt handgreiflich die Dinger um. Und die Oberen stehen dabei und sehen das und haben natürlich so eine Knolle. Was will der denn hier? Was macht der denn hier? Der rüttelt ja an unseren Dingen, die wir hier tun. Was bildet der sich überhaupt ein? Und dann kommt der Knaller, die kleinen Kinder, die dabei sind, da sind Kinder dabei, die rufen ihn an als Herrn und die Obersten stehen daneben und außer dessen dicken Hals haben und das nicht haben wollen, verstehen überhaupt nicht, was da los ist. Und Jesus sagt auch noch hier, von den Kindern kommt die Wahrheit. So viel vielleicht mal die Vorgeschichte. Dann geht Jesus wieder weg, etwa 3 Kilometer außerhalb von Jerusalem und übernachtet in einem Ort. Da sind wir, in der Situation sind wir, vor Ostern, jetzt übertragen. Und jetzt kommt eigentlich erst, da hätte ich eben auch die erste Folie schon mal machen können, aber das gehen wir mal ins Zweite. Jetzt kommt der Bibeltext. Den möchte ich euch lesen und ihr könnt da gerne mitlesen. Ich hoffe, es kann man lesen bis hinten. Das ist immer so, wenn man das daheim im kleinen PC macht, aber es geht, hoffe ich. Also, Matthäus 21, 18, 22. Nach dem aufwühlenden Tag vorher, Jesus steht morgens früh auf und als Jesus früh am nächsten Morgen nach Jerusalem zurückkehrte, hatte er Hunger. Und als er am Straßenrand einen Feigenbaum sah, ging er hin, fand aber nichts als Blätter daran. Da sagte er zu dem Baum, nie wieder sollst du Früchte tragen. Und augenblicklich verdorrte der Baum. Die Jünger sahen es voll Staunen, wie konnte der Feigenbaum so plötzlich verdorren, fragten sie. Jesus antwortete, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, könnt ihr nicht nur das tun, was mit dem Feigenbaum geschehen ist, ihr könnt dann sogar zu diesem Berge hier sagen, heb dich empor und stürz dich ins Meer. Und es wird geschehen. Wenn ihr betet und im Glauben um etwas bittet, werdet ihr es erhalten, was immer es auch sei. Und mal kurz sacken lassen. Und für das Sacken lassen habe ich euch 2 Bilder mitgebracht, damit ihr mal ungefähr eine Vorstellung habt, was da passiert ist. Also das soll ein Feigenbaum sein. Ich habe auch drauf beim Googlen geguckt, dass es auch wirklich mit Israel zu tun hat und nicht irgendwo sonst steht. Also so könnte der ausgesehen haben. Am Wegesrand, Jesus geht da vorbei und sieht den. Und er hat Hunger. Das ist ja auch so ein Thema. Also 3 Kilometer von Jerusalem weg, Jesus ist morgens aufgestanden. Wieso hat der denn schon Hunger? Hat der nichts vorher gegessen? Ja, das ist auch so ein Zeichen. Jesus ist Mensch. Er ist Mensch. Und an der Stelle ist der Hunger auch nicht das, was, um das es wirklich geht. Aber es ist der Eingang dann. Er ist Mensch, er ist bei uns. Er kennt alles, was wir haben. Er hat Hunger. Sieht so einen Baum möglicherweise, ist für euch jetzt ganz schlecht. Tut mir leid, vielleicht müssen wir mal gucken, ob wir das zukünftig noch anders hinkriegen. Also hier steht ein Feigenbaum mit Blättern. So, da geht er hin und sucht sich da eine Frucht und findet die nicht. Wer im Markus-Evangelium das nochmal nachlesen will, da steht das nämlich auch beschrieben, einen leichtzeitlichen Unterschied, da sagt Jesus sogar, wird berichtet, dass es noch keine Zeit war. Das ist dann nochmal verrückter. Warum geht Jesus an einen Baum, wo es eigentlich noch keine Zeit war? Und dazu muss man vielleicht ein paar Dinge von Feigen kennen. Und da bin ich jetzt wirklich da habe ich mir angelesen. Ich habe da wieder den grünen Daumen. Aber Feigen ist eine Frucht, die sehr, sehr oft und lange im Jahr trägt. Das fängt an mit den ersten Feigen, die kommen hier so in diesem April, März, April. Die sind noch ganz klein, die sind noch unscheinbarer, aber die kann man essen. Dann steigert sich das in Sommer hinein. Da werden die Feigen schmackhafter bis hin zu, ja, ich sag mal, bis hin Herbst rein, die Spätfeigen. Peter nickt dahin, da gucke ich immer ein bisschen nach, weil der mich botanisch unterstützt. Die sind dann nochmal. Also Feige kann man sehr, sehr lange essen. Und Jesus geht hin und findet keine. Und dann sagt er, ihr habt es gelesen eben, mitgelesen, du sollst nie mehr Frucht tragen. Also er hat schon gesehen, du hast keine Frucht und du wirst auch keine mehr tragen. Und hat ihm gesagt, du wirst keine mehr tragen. Und dann passiert Folgendes, dann sieht er so aus. Ich weiß nicht, ob es so schnell ging wie mit meinem Umschalten bei den Jüngern, aber deutlicher Unterschied. Das war passiert. Da habe ich mir so beim Nachdenken drüber, lesen, beten, sind mir Gedanken gekommen. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, was soll das denn? Warum muss der denn jetzt so einen Baum da verdorren lassen? Ja, und wenn man an der Stelle hängen bleibt und sagt, verstehe ich nicht, dann versteht man meines Erachtens auch den Text nicht, der danach kommt. Und ich komme erst im zweiten Teil zu dem Thema Gebet und Glaube. Der erste Teil ist sehr, sehr entscheidend. Wenn man es nicht versteht, was ich am Anfang auch nicht wirklich hatte, wenn man da den Kontext ein bisschen drumherum findet, dann wird das schwer, dann liest man da drüber. Da sagt man, jetzt hat er ein Wunder gemacht. Viele sagen übrigens, das ist das einzigste Strafwunder, also Jesus hat viele Wunder getan. Aber das ist das Einzige, wo ich sage, der Baum ist ja verdorrt. Das war ja jetzt nicht, ich habe Kranke geheilt, du kannst wieder laufen, du kannst wieder sehen oder deine Geschwüre sind weg, sondern hier hat er ja mit dem Wunder was ganz anderes gemacht. Dafür ist es wichtig, dass man das Alte Testament, muss ich auch immer mehr lernen, ist schon wichtig, auch da mal reinzugucken. Und unter anderem ist auch der Feigenbaum auch immer mal wieder ein Bild gewesen für das Volk Gottes. Also für sein Volk. Und übergeordnet dann natürlich, wenn man in die Zeitspanne geht, auch für uns. Also es geht nicht primär darum, dass da eine Feige wirklich physikalisch am Baum hing, die er dann essen konnte. Es geht darum, der Baum hat seine Bestimmung nicht erfüllt. Das ist ein Feigenbaum, der soll Feigen bringen. Deswegen gibt es den. Sieht auch noch ganz gut aus, das ist immer im Auge des Betrachters, aber der ursprüngliche Sinn eines Feigenbaums ist Frucht bringen. Jetzt, wenn ich den Link jetzt dahin bringe, dass ich sage, okay, Feigenbaum ist eine Frucht, aber es ist auch ein Bild für das Volk Gottes, dann glaube ich, kommen wir relativ schnell in eine andere Richtung auch noch, die für uns sehr, sehr auch heute sehr relevant war. War damals relevant, aber für uns heute auch. Also hier geht es um Gericht, also es gibt um eine, Jesus gibt schon eine Perspektive in die Endzeit, also in die Gerichtsebene hinein. Jerusalem ganz konkret betroffen, 70 nach Jesus, wenn man das nach der Zeitrechnung nimmt, gibt ja viele, die dann sagen, das war schon das erste Gericht. Da ist Jerusalem ja zerstört worden, also ist verdorrt, ist, das Volk ist auseinandergenommen worden. Aber es hat auch eine Perspektive in die Endzeit, wenn Jesus wiederkommt. Also hier haben wir aus meiner Sicht eine klare Gerichtsebene drin, die auch für uns gilt und auch für die Ewigkeit gilt. Hier geht es nicht nur darum, dass der Baum keine Frucht bringt, sondern er hat seine Bestimmung nicht gebracht. Und wir sind bestimmt als Menschen, dass wir Frucht bringen sollen, dürfen. Dafür sind wir auf der Welt, dafür sind wir angelegt und das ist in uns angelegt. Wir sollen Frucht bringen. Und ich werde nicht auf einzelne Früchte eingehen, hoch und runter und mehr und weniger, sondern es geht darum, wir sollen Frucht bringen. Unser Leben soll Frucht bringen. Es soll anderen Stärkung bringen, Nahrung bringen, Hilfe bringen, Unterstützung bringen. Das sollen die Kinder Gottes Frucht bringen. Und Jesus geht an den Baum, außen mit Blättern dran, ich sage mal optisch, scheinbar gut. Und da habe ich mich gefragt, warum muss Jesus denn da hingehen, um zu sehen, dass der keine Frucht hat? Das weiß der doch von da, wo der steht. Das wusste er doch schon vorher, bevor der überhaupt da hingegangen ist. Und ich glaube, das ist auch so. Aber das ist nicht das Bild, was wir kriegen. Das Bild ist, Jesus geht hin. Jesus guckt nicht nur auf die Oberfläche. Er geht hin, er geht an den Baum. Er hat da reingeguckt. Bis dahin und hat da reingeguckt und hat gesehen, da ist nichts. Und das ist für mich so ein Bild, wo ich sage, ja, Jesus kommt auch zu mir. Er guckt auch bei mir hin. Der guckt nicht nur, wie der da steht, wo Worte macht und sonst alles, das sieht er sowieso, aber er guckt auch hier drunter, hierin. Und das kriegt dann schon mal eine Dimension, da kann einem auch schon mal mulmig werden. Und da wird einem auch, wenn man ehrlich ist, auch wird einem mulmig, denn wir alle, wie wir hier sitzen, wir sind noch nicht am Ende der Geschichte. Wir sind noch nicht im Himmel, es ist noch nicht alles vorbei. Wir haben noch unsere menschlichen Dinge. Also ist bei uns auch mehr Schein als Sein. Wie leben wir unser Leben? Die Jünger haben das nicht gesehen, die haben den schönen Baum gesehen. Ich gehe nochmal eins, ich gehe das auch zurück wieder, hoffe ich. So, die haben den gesehen. Die haben, oh Mensch, guck mal da, schöner Baum, prima. Die wollten aber gar nicht nach der Frucht gucken. War denen völlig wurscht, die hatten ja keinen Hunger. Die haben das gesehen. Und wie oft sieht man denn bei uns an unserem Leben das da? Wie oft? Ich kann nur von mir reden. Ich glaube, in meinem Leben würde man das sehr viel, also Jesus sieht das ganz oft. Ob ihr das immer so seht, weiß ich nicht, aber er sieht das ganz oft. Und oft ist jetzt kein Kriterium für, der eine hat ein bisschen weniger, der andere hat ein bisschen mehr, sondern ich glaube, das sieht man bei euch genauso oft. oder vielleicht noch mehr oder weniger, völlig wurscht, darum geht es gar nicht. Es geht darum, das sieht man bei uns und das sehen wir an uns. Und jetzt kommt was, wo ich hoffe, dass Jesus das so nicht bei uns allen sieht, oder nicht bei uns, nicht nur bei uns allen, sondern nicht sieht, das ist das da. Oder kannst du mitnehmen, ist ein ganz dirty Ding, da ist nichts mehr dran, das ist nur noch so. Und von daher ist das ein ganz starkes Thema, was in der Zeit, wo Jesus auch nach Jerusalem kommt, vor seiner Kreuzigung, wo er klar sagt, was los ist, was er sieht, warum das alles überhaupt geschehen muss, damit das nicht unser Endziel werden muss, sondern das ist nicht gewollt. Gewollt ist das von Gott, mit Frucht. Und möglicherweise können noch ein paar Blätter davon runterfallen, das ist nicht ganz so geleckt und trotzdem hängt aber hier und da die einzelne Frucht. Das ist unsere Bestimmung. Das ist unsere Bestimmung. Und beim weiteren Nachdenken habe ich mir gedacht, da geht es ja einfach so nahtlos weiter. Die Jünger haben das gesehen und ich hätte jetzt vermutet oder erwartet, dass die so dumme Fragen, wie ich jetzt auch gestellt habe, auch mal gestellt hätten. Was ist das denn? Also außer, dass der Baum verdorrt, also das rein physikalische Geschehen, vorher so, jetzt so, da sieht man im Text nichts. Da fragt keiner, was heißt das denn? Da wird nur geguckt, oh, guck mal, das runter. Eieiei, wie hat er das dann gemacht? Also der erste Teil in der ganzen Geschichte wird mindestens, Peter, ich gucke mal nach dir, aber der wird an der Stelle nicht aufgeklärt. Der geht einfach nahtlos weiter. Jesus geht auch gar nicht darauf ein. Sag mal, habt ihr jetzt nicht verstanden, was ich hier gemacht habe? Anscheinend ist das ein Bild gewesen, was für sich selbst gesprochen hat, für die Jünger. Ich hoffe es. Ich bin nicht so ganz sicher, wenn ich dann sehe, wie es weitergeht. Aber das ist eine starke Aussage. Und deswegen ist der Text an der Stelle auch sicherlich etwas sperrig und unhandlich. Hier geht es um eine Gerichtsaussage. Hier geht es eigentlich nur um eine klare Anzahl. Leute, passt auf. Jeder, passt auf, dass dein Leben Frucht bringt. Dafür bist du da. Und mehr Schein als Sein ist halt blöd. Und da, wir kennen ja noch eine zweite Geschichte mit dem Feigenbaum, vielleicht der ein oder andere. Ich mache es nur ganz kurz. Die gibt's, steht beim Lukas. Da geht es darum, dass auch Bäume da stehen und dass gesagt wird, die haben jetzt 3 Jahre keine Frucht gebracht. Jetzt hauen wir die mal weg. Und da gibt es noch die Rückmeldung, nee, komm, lass mich noch mal ein Jahr düngen, hegen, pflegen und machen und tun. Und dann können wir noch mal. Also das ist eine andere Geschichte. Da sind wir in der Zeit, wo es noch Chancen gibt, wo es noch die Möglichkeit gibt, in der leben wir heute, glaube ich, in dieser Zeit. Es gibt noch Gnade. Hier sind wir an einem Punkt angelangt und wir sind kurz vor der Kreuzigung. Wir kommen zu finalen Enden. Das eine ist, es gibt Zeit. Und das zweite ist, es wird irgendwann mal am Ende sein. Und dieses irgendwann mal am Ende hat sicherlich eine sehr prophetische Ausrichtung auch noch in das zweite Kommen Jesu, in das Gericht. Peter hat eine tolle Reihe gemacht über die Offenbarung. Ich denke, da haben wir einiges von mitkriegen können, wo das hinläuft. Und dann ist aber Schluss. Das sollten wir auch im Kopf haben. Nicht als Angst, sondern aus Perspektive. Am Ende handelt und siegt der. Er hat schon gesiegt und er wird dann an der Stelle, wird final für uns alle sichtbar, jeder auf der Welt, aber mit Jesus zu tun hat, wird sein Knie beugen würden. Ja, wenn wir es erkennen. Deswegen finde ich das eine ganz starke Aussage. Wir sind kurz vor der Kreuzigung. Hier geht es nochmal richtig ins Eingemachte. Und das geht so lapidar dann drüber. Die Jünger sagen, wie hat er das dann gemacht? Und jetzt kommen wir in den zweiten Teil. Und da würde ich auch den Text gerne nochmal lesen. Den zweiten Teil des Textes, damit wir uns das nochmal reinbringen. Wofür ich das Ding hier brauche, weiß ich auch eigentlich nicht. Aber egal. Die Jünger sahen es voller Staunen. Wie konnte der Feigenbaum so plötzlich verdorren, fragten sie. Jesus antwortete, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, könnt ihr nicht nur das tun, was wir eben gesehen haben, was mit dem Feigenbaum geschehen ist, ihr könnt dann sogar zu diesem Berg sagen, heb dich empor und stürze dich ins Meer. Und es wird geschehen. Wenn ihr betet und im Glauben um etwas bittet, werdet ihr es erhalten, was immer es auch sei. Das ist mal eine steile Zusage. Und die sage ich ganz ehrlich, wie ich das gelesen habe, da habe ich zu mir als einer, der erste spontane Gedanke war, dann kann ich das Buch zumachen. Bin ich raus aus dem Thema. Ich habe das so noch nicht erlebt. Und ich bete auch. Und ich bin auch immer der Meinung im Glauben. Ich glaube, dass die Stelle hier ein Riesenpotenzial hat, missverstanden zu werden. Ein Riesenpotenzial hat, und ich glaube, es wird auch hier und da bewusst nicht nur missverstanden, sondern missbraucht. Diese Textstelle. Also ich höre diese Textstelle immer in der Regel nur isoliert. Ich habe da auch schon mal Predigten und sowas drüber gehört, aber da war es zum Glück nicht missbraucht, sondern erklärend. Aber ich kenne das draußen rum. Die höre ich immer relativ isoliert. Den ersten Teil, den ich eben versucht habe reinzubringen, nämlich der Einstieg in das Gerichtsthema und mehr Schein als Sein, höre ich in der Regel nicht. Hier höre ich, wenn es nicht klappt, hast du nicht richtig gebetet. Wenn Gott dir das nicht macht, dann war dein Glaube nicht richtig. Und wenn ich das so interpretiere, dann sind wir alle fertig hier. Da muss ich auch unseren Pastor mit reinnehmen und alle, wie sie hier sind. Solange er nickt und den Daumen hoch hält, ist alles gut. Nein, dann sind wir fertig. Wenn wir das so auslegen wollen, dann hat keiner von uns auch nur noch nicht mal den Senfkorn-Glauben, noch nicht mal so einen kleinen Glauben. Weil da wird ja schon gesagt, was wir alles tun können. Und da bin ich froh, dass die Bibel da eine andere Sicht drauf hat. Und wir müssen nochmal in den Kontext schauen. Guckt mal, wo wir sind. Kurz vor der Kreuzigung, es geht auf die Erlösungszeit Jesus hin. Er hat eben nochmal eine Gerichtsebene reingebracht für seine Jünger, für sein Volk, für uns. Passt auf, mehr Schein als Sein ist blöd, ist lebensbedrohlich und lebensgefährdend und führt zum Tod. Hier an der Stelle geht es jetzt darum, Jesus sagt seinen Jüngern, dieses komische Wunder hier, das ist Beiwerk, das ist, wenn ihr im Glauben seid, dann könnt ihr noch viel, viel mehr, könnt ihr noch viel, viel mehr. Er gibt eine Perspektive in den Glauben und ins Gebet, die wir haben dürfen und die manche von uns auch schon erlebt haben, obwohl unser Glauben nicht so groß ist. Aber wenn wir gucken, wo dieser Zustand, der hier beschrieben wird, eingetreten ist, gibt es nur einen, und das war Jesus. Es gibt nur einen auf dieser Welt, wo das uneingeschränkt gilt. Und das liegt daran, weil Jesus und Gott in einer innigen, einheitlichen Beziehung zueinander waren. Und jetzt mir fällt spontan noch das Thema, wie Jesus gebetet hat, wenn der Kelch an mir vorbeigehen soll, kann, dann lass es doch bitte tun. Was ist passiert? Ach, da ist es nicht passiert. Sondern es gibt dieses übergeordnete Handeln Gottes. Und wenn wir in dieser Einheit, wie Jesus mit seinem Vater war, in dieser Beziehung, sowohl im Glauben wie im Zweifel, dann trifft diese Zusage vollumfänglich auch für uns zu und für die Jünger damals. Und wenn man mal guckt, was bei den Jüngern später noch passiert ist, da haben die solche Situationen gehabt. Die haben Wunder getan durch Gebete. Die haben gebetet und da war die Beziehung, die innere Beziehung und die Ausrichtung auf Gott so stark, dass genau das passiert ist. Und das macht uns Mut, in diesem unserem Leben zu lernen, zu wachsen, nach vorne zu gehen, diese Beziehung, von der ich gerade gesprochen habe, weiter auszubauen, zu kräftigen, mit Gottes Hilfe, das können wir nicht alleine. Und dann ist die Verheißung da, dass wir solche Dinge machen. Es geht ja nicht darum, dass man einen Berg ins Meer schmeißt, das kann man machen. Aber das ist ein Bild, genau wie das Bild von dem Feigenbaum eben, um Himmels Willen. Das sind die Dimensionen, die Gott für uns bereitet hat, wenn wir in der innigen Beziehung zu ihm leben. Und auch da gehe ich nochmal in die Richtung von der Offenbarung. Dieser Zustand wird bei uns zu Lebzeiten nicht eintreffen. Wir sind auf dem Weg. Aber das, was hier steht, glaube ich ganz fest, das wird, Gott hat alles in der Hand. Aber ich sage aus meiner Sicht heute, wird das erst dann passieren, wenn wir am Ende sind, wenn es zur Vollendung der Geschichte kommt. Wenn wir bei Jesus sind, das Zweite kommt nach dem Gericht, alles, was da passiert wird. Wenn da ist die Erfüllung, ja, ist da. Alles andere ist für uns noch Stückwerk auf dem Weg dahin. Aber das ist die Verheißung, die oben drüber steht. Das ist das, wo ich mich nach ausrichten darf. Das ist das, wo es hingehen soll. Das ist eine Riesenaussage. Das ist eine Riesenverheißung für uns. Und da lassen wir uns nicht klein machen von irgendwelchen, die das auch manchmal in frommen Kreisen tun. Manche Richtungen verstehe ich da absolut überhaupt nicht. Ich verstehe sie schon, aber ich verstehe nicht, warum sie das da geht es um Macht und solche Dinge. Aber zu sagen, du, wenn du krank bist, todkrank, und du betest und du stirbst jetzt, dass dein Glauben nicht gereicht hat, also das ist ja, das ist ähnlich wie Baum verbrennen, Kopf abschlagen, keine Ahnung. Paulus hat gebetet, er hatte ein Leiden, was nicht 100% spezifiziert ist, was das genau war, aber es hat ihn richtig umgetrieben. Er hat mehrmals zu Gott gebeten und ich sage mal so, der hat bestimmt im Glauben gebetet. Und Gott sagt, lass es dir an meiner Gnade genügen. Also war die Beziehung an der Stelle eben nicht so, wie Jesus sie lebt und uns vorgibt. Und wenn wir uns das so rausziehen wollen und wollen dem anderen sagen, weil jetzt was nicht passiert, wir beten, wir haben eben gebetet für unsere Kranken, für konkret zwei Kranke. Wir haben schon so oft in der Gemeinde für Kranke gebetet. Wir haben Gebetserfahrung erhört, da reden wir dann nicht so oft drüber, aber haben wir gehabt, es sind Leute, die sind wirklich gesund geworden. Kann man jetzt sagen, naja, wir haben gebeten und ist halt irgendwann gesund geworden, oder ist halt gesund geworden, weil wir vielleicht gebetet haben. Wir haben auch schon Dinge hier gebetet mit der Gemeinde und ich glaube, wirklich im Glauben, uns ist nicht passiert. Es sind Leute gestorben, es sind Leute nicht gesund geworden. Es haben Leute keine Änderungen in ihren Beziehungen, wenigstens in der sichtbaren Ebene gehabt. So, sind wir jetzt alle dann wieder fertig? Also einmal hat es geklappt, da waren wir gut, da war es gute Händchen dran und beim nächsten Mal hat es nicht mehr geklappt, dann waren wir wieder schlecht, dann bist du jetzt wieder der. Nein, das hat damit zu tun, dass wir nach wie vor Zweifel bei uns haben, jeder von uns. Das hat damit zu tun, dass möglicherweise unser Weg, den wir gern hätten, gar nicht Gottes Weg ist. Auf die Idee kann man dann auch schon mal kommen. Und hier steht dann, wenn ihr betet und im Glauben um etwas bittet, werdet ihr es erhalten, was immer es auch sei. Hier gibt es keinen Ausschluss. Aber das können wir nur in Jesus sehen. Nicht nur, das können wir zum Glück in Jesus sehen. Und wir dürfen die Verheißung damit rausnehmen für uns selbst. Auf dem Weg zu sein, mit ihm zu lernen, immer wieder neu, auch in Tälern auf ihn zu hoffen, ihm zu vertrauen, glauben, vertrauen, Zweifel haben wir alle, auch die dürfen wir vor Gott bringen, die sollen wir vor Gott bringen und darauf vertrauen, dass er es richtig macht und dass das nicht immer einfach ist und dass das in Schicksalssituationen umso schwerer ist, glaube ich, muss ich hier keinem erzählen. Aber das ist das Bild, was oben drüber steht. Und von daher möchte ich an der Stelle jetzt zum Ende kommen. Also das ist ein Thema, je länger man sich damit beschäftigt, glaube ich, da steckt noch viel, viel mehr drin. Ich hoffe, dass Gott alles das heute Morgen hier raushaut, was eher für ihn wichtig ist heute Morgen hier. Allein das Thema des Feigenbaums, Peter, das wäre mal eine kleine Info, vielleicht eine Anregung an dich. Allein das Thema Feigenbaum wäre fast eine Bibelreihe wert. Müssen jetzt keine 10 Sachen sein, aber ich sag mal, 3 wirst du damit füllen können, mindestens. Darin kommen noch ganz viele andere Dinge rein. Also das ist, was hier passiert. Jesus steht vor der Kreuzigung. Er steht davor, für uns ans Kreuz zu gehen. Er steht dafür, alles zu tun, dass wir nicht verdäumen müssen. Und er zeigt uns ganz klar, guckt mal bei euch selbst immer wieder hin. Bringt ihr Frucht? Gibt es Früchte in eurem Leben, auch wenn man die vielleicht selber nicht sieht? Aber es gibt vielleicht andere, die sagen, mit dem habe ich damals gesprochen, der hat mir das und das mitgegeben und seitdem ist es das und das, und das hat es gar nicht mitgekriegt. Also Früchte sind schon Dinge, die gibt es. Und Jesus ist jemand, der geht hin. Er guckt nicht auf die Frommen eben, ob wir jetzt hier einen Gottesdienst haben, wie damals hier in Jerusalem. Was war da in Hoscha mit dem Passafest? Was war da los? Mann, die Tradition, das war prima, das war glänzend, die goldene Stadt, im negativen Sinne an der Stelle. Hat alles getan. Und was hat sie getan? Sie hat an ihrem Erlöser vorbeigearbeitet. Von außen gesehen. Boah, Jerusalem. Boah. Und die haben auch alle mal gejubelt. Schöne. Die Blätter, die haben im Wind gerauscht, die waren bunt, die haben gejubelt, die haben Hosianna. Ein paar Tage später heißt kreuzigte die ihn. Und das waren dann nicht nur ein paar, wo man sagt, na gut, die meisten haben es ja verstanden. Die Oberen wollten halt nicht und dann haben die noch so ein paar, die dann eben die Entscheidung haben, sondern die haben nachher entschieden. Du hast eben gesagt, wer wurde denn freigelassen? Barabbas. Da standen nicht 5 Leute, die gesagt haben, ja, dann lass den Barabbas mal frei. Wir lesen in der Bibel, eine Volksmenge stand da und hat den Namen geplättet. Also das, was am Anfang der Schein war, war am Ende das Gegenteil. Und da sollten wir bei uns zum einen in der Gemeinde immer wieder hingucken. Das sehe ich in dem Thema, was in einem Leitungsthema ist, aber auch jeder Einzelne für sich und in seiner Mitwirkung hier in der Gemeinde. Ist es Schein oder ist es stückwerkhaft und hat doch die hier und da die kleine verrunzelte Frucht am Baum hängen? Das ist eine Aufforderung aus dem Text, die ich so mitnehme. Und das Zweite ist, und wenn wir sehen, dass es an der Stelle eben nicht so ist, dann dürfen wir ins Gebet gehen, dann sollen wir ins Gebet gehen, dann sollen wir vor Gott kommen. Aber erstmal um die Beziehung wachsen, erweitern können, Wege gehen können. Und am Ende, und das sage ich dann, wenn Jesus wiederkommt, dann wird genau das eintreffen. Dann werden wir im Glauben so beten, dass keine Zweifel mehr da sind, und dann wird genau das auch unser Thema sein können. So ist verheißen. So anders kann ich interpretiere es jetzt an der Stelle so. Und von daher möchte ich euch heute Morgen noch zwei Fragen mitgeben. Könnt ihr euch schon vorstellen, die eine Frage heißt, ganz persönlich, mehr Schein als Sein? Und die zweite Frage ist, wie sieht es mit meinem Glauben, mit meinem Zweifel, mit meinem Gebet aus? Zum Abschluss muss ich noch beten. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du uns die Bibel gegeben hast mit allem, was da drin ist. Ich danke dir dafür, dass du uns nicht im Unklaren lässt. Ich danke dir dafür, Jesus Christus, dass du die Tage vor deiner Kreuzigung, dass du auch deine Jünger nicht im Unklaren gelassen hast. Du hast dem Volk, du hast deinen Jüngern, du hast ihnen klare Perspektive gegeben. Und ja, wir verstehen vieles nicht. Auch die Jünger haben zu der damaligen Zeit vieles noch nicht verstanden, bruchstückweise verstanden. Und ich bitte dich um deinen Heiligen Geist, der uns segnet, der uns Weisheit gibt, der uns immer wieder Gedanken, die richtigen Gedanken von dir gibt. Und ich bitte dich um ein offenes Herz, dass wir das, was wir erkennen, auch umsetzen können. Und du weißt, wie fehlerhaft wir sind und wie zweifelnd und bockig wir oft sind. Und ich bitte dich da weiterhin, dass dein Geist an uns arbeiten kann. Ich danke dir für deine Gnade, dass du uns nicht fallen lässt. Ich danke dir dafür, dass du uns nicht als Baum verdorren lassen willst, sondern dass du bei uns Frucht sehen möchtest und finden möchtest. Und dass das ist, wofür wir auch geschaffen sind. Hab Dank dafür, dass du heute Morgen hier mitten unter uns bist. Ich danke dir dafür, dass du uns jeden Tag begleitest. Ich bitte dich um deinen Segen für die Gemeinde und für jeden Einzelnen, besonders auch für die, die jetzt notleiden oder krank sind und in ganz schwierigen Situationen sind. Aber dein Segen ist an allen gelegen, und darum bitte ich dich. Amen.